Bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, wichtiger Hinweis: Immokation Festival in Leipzig. Wir haben den Deep Dive Timetable veröffentlicht. Wir sind sehr stolz drauf auf den größten Immobilienworkshop der Welt, würde ich vermuten, den wir dort veranstalten. Wirklich echt intensiv. 60 Minuten brutale Deep Dives. Die meisten, glaube ich, von euch denken, diese Deep Dives gibt es nur mit dem Pro-Ticket. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber jeder, der von euch ein Standard-Ticket gekauft hat, hat auch einen Deep Dive seiner Wahl inklusive. Also am besten für alle, die jetzt zuhören und schon ein Festival-Ticket haben, beziehungsweise noch eins kaufen wollen und vor allem den Plan auschecken wollen, auf immocation.de/festival. Da gibt's jetzt alle unsere Deep Dives im Überblick. Überlegt euch frühzeitig, was ihr machen wollt. Das ist unfassbar wertvoll, wenn ihr euch da selber euren persönlichen Plan zusammenstellt und eure persönliche Reise plant, um möglichst viel Wissen in Leipzig zu tanken. immocation.de/festival. Wir freuen uns riesig auf euch in Leipzig.
Ich hatte selber keine Haftpflichtversicherung gehabt für mein erstes Mehrfamilienhaus. Ich habe das Objekt saniert, das hat leer gestanden. Ich habe es nicht der Gebäudeversicherung gemeldet. Und das fand ich für mich so tragisch und auch gleichzeitig ein Input, das wieder in die Community reinzumachen, also mein Wissen in die Community wieder reinzugeben, zu sagen, Leute, da müssen wir drüber nachdenken, weil hätte nur jemand stolpern müssen, hätten wir den Schadensfall, über den wir gerade gesprochen haben, es hätte ein großer Leistungsschaden kommen können, hätte ich trotz Gebäudeversicherung keinen bekommen, weil das Objekt leer steht. Leerstand ist ein großes Thema halt auch bei der Gebäudeversicherung, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, und jetzt will ich als Privatinvestor mit dem Versicherungs-Background dieses Wissen weitergeben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der große Versicherungsguide für private Immobilieninvestoren. Welche Versicherungen brauchst du? Wo und wie kannst du Geld sparen? Was gibt's alles für Hacks? Es ist wirklich ein viel wichtigeres Thema, als ich das auch lange Zeit dachte. Und ich darf heute mit einem absoluten Vollprofi dazu sprechen, mit Kevin Klöber von Klöber Versicherung. Hallo Kevin.
Hallo Marco, schönen guten Morgen und auch vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir haben eine große Partnerschaft angefangen mit dir. Es macht unfassbar viel Freude. Du bist ein wirklicher Experte, also bist Versicherungsmakler, spezialisiert auf Immobilieninvestoren, und wir werden dich im Laufe des Gesprächs kennenlernen. Ich spare mir jetzt eine lange Vorstellung von dir, weil das über die Zeit jetzt eh gleich kommen wird. Ich möchte nur sagen, was wir in diesem Gespräch machen. Wir reden darüber, welche Versicherungen, warum das überhaupt relevant ist für einen Immobilieninvestor, das Thema Versicherung grundsätzlich, welche Versicherungen must-have sind aus unserer Sicht, aus Kevins Sicht, woran ihr einen guten, schlechten Versicherer erkennt. Wir werden über ein paar Spezialthemen reden, auch Makler, was ist Direktabschluss, was ist mit Check24 und so. Und dann, und das ist wirklich also killergut, Kevin hat mit 140 Immobilieninvestoren jetzt zu Beginn der Partnerschaft aus der Immocation Community gesprochen, die gerade aktuell Immobilien kaufen, Immobilien haben, halten, und fasst das zusammen, hat die 5 häufigsten Fehler identifiziert und 3 Hacks dabei, die er mit uns teilen wird. Da ist wirklich extrem viel drin. Ich hätte es nicht gedacht. Ich freue mich erstmal, dass die Gebäudeversicherung für das Haus, in dem ich gerade sitze, mein Eigenheim, nur noch die Hälfte kostet. Also vielen Dank, Kevin, dass wir das auch schon mal optimiert haben. Da ist wirklich mehr drin als gedacht. Jetzt, genau, warum überhaupt, Kevin, ist Versicherungen ein so relevantes Thema für Immobilieninvestoren? Lass uns mal so anfangen.
Ja, wir müssen uns auch mal da im Klaren sein. Wir stecken so viel Zeit in den Ankauf, in die Immobiliensuche, in die Mietergespräche, in die Kapitalbeschaffungsmaßnahme. Und dann haben wir die Immobilie erreicht und gekauft und befassen uns mit dem Thema der Absicherung des Investments so gut wie gar nicht. Und deswegen ist das Thema Gebäudeversicherung eins der, für mich nicht nur, weil ich aus der Branche komme, sondern weil ich selber Investor bin, eins der relevantesten Themen. Und ich finde es auch immer so interessant, auch mit dem Beispiel, unser guter Freund und Coach Martin Richter hilft uns ja relativ schnell, Geld zu sparen, Steuern zu sparen. Und so der Job, glaube ich, von mir als Experte wird sein, mit einer korrekten und guten Gebäudeversicherung uns zukünftig vor einem großen finanziellen Schaden zu schützen.
Ist es nur die Gebäudeversicherung?
Nein, es ist die Gebäude- und die Haftpflichtversicherung sind genau diese beiden Versicherungen, die halt für uns als Investoren erstmal primär wichtig sind, relevant sind, die auch umlagefähig sind und die für mich die absoluten Must-Haves sind. Natürlich gibt es noch weitere Themen, ich glaube, da werden wir im Laufe des Gesprächs noch drüber eingehen können, aber Gebäude- und Haftpflichtversicherung sind die zwei wichtigsten Punkte, die jeder Investor abschließen muss.
Dann so, Versicherungsguide wollen wir machen, wir wollen wirklich ein Verständnis erzeugen. Dann erklär uns bitte mal eine Gebäudeversicherung, was sie tut und was sie nicht tut.
Ja, die Gebäudeversicherung. Also, habe ja eine klassische Versicherungskaufmann-Lehre gemacht und ich glaube, so eins der ersten Sätze, die damals in der Berufsschullehre gebracht hat, hat gesagt, die Gebäudeversicherung deckt alles ab, was mit dem Haus verbunden ist, also sprich, stellt das Haus auf den Kopf. Alles, was rausfallen könnte, ist Inventar, ist Hausrat, ist über diese Versicherung abzuschließen und alles, was drin bleibt, fest mit dem Gebäude, mit dem Boden verbunden ist, die Gebäudeversicherung. So, und da haben wir so die klassischen Gefahren, Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel, mittlerweile elementar ein ganz großes Thema. Ich glaube, werde ich später näher drauf eingehen. Aber vor allem das Thema Feuerversicherung. Ich glaube, wenn wir da mal so ein bisschen so in unsere Kindheitszeiten reingehen, ohne es überhaupt genau gewusst zu haben, hatten wir eine Monopolthematik gehabt. Also es gab eine Pflicht, Feuerversicherung, die dann, ich glaube, Anfang der 90er Jahren gefallen ist. Und die Feuerversicherung oder allgemein das Thema Versicherung greift ja auf das 16. Jahrhundert zurück mit dem Ziel damals, uns vor die Großschäden zu schützen. Und natürlich ist das Brandrisiko wahrscheinlich das größte Risiko oder das Risiko, was den größten Schaden verursachen kann und somit auch, sagen wir, die erste Standardgefahr, die in der Gebäudeversicherung abgeschlossen werden muss. Und auch jeder, der eine Finanzierung mit der Bank hat, muss dies heutzutage nachweisen. Und nicht zu heutzutage, sondern länger. Heutzutage muss man teilweise in NRW, fand ich total interessant in den Gesprächen, auch den Nachweis erbringen der Elementarschadenversicherung. Und dann wurde die Gebäudeversicherung ergänzt mit Leitungswasser, also auch ganz bewusst Leitungswasser.
Was ist Elementarschaden?
Elementarschaden fällt ganz wichtig, Rückstau, Überschwemmung. Leider Gottes müssen wir auf das Ahrtal zurückblicken. Das war vielleicht so das letzte große bekannte Elementarschadenereignis, was halt auch nicht nur Menschenleben gekostet hat, sondern auch, glaube ich, Sachschäden in 6 oder 7 Milliarden, die da entstanden sind. Deswegen ist das Thema Elementarschadenversicherung heute nochmal ein ganz, ganz großes Thema geworden. Auch da gibt es ein paar Feinheiten dazu, aber ich würde vielleicht dann später nochmal eingehen, dass wir erstmal so die Chronologie behalten. Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel, Elementar, dann gibt es noch Glas und auch Haustechnik. Und ich bin immer so ein Freund von Leitungswasser, weil für viele Investoren reden wir von Wasserschäden. Natürlich kann Wasser auch Regenwasser sein, aber ganz bewusst in die Bedingungswerken sagen aus Leitungswasser. Und da gibt es diesen wichtigen Satz, den sich jeder Investor hinter die Ohren schreiben darf, der bestimmungswidrige Leitungswasseraustritt. Das muss bei jedem Wasserschaden, der bei uns in Objekten passiert, muss sich immer wieder die Frage gestellt werden, ist es ein bestimmungswidriger Leitungswasseraustritt? Wie ein Rohrbruch beispielsweise, wie ein Wasseraustritt durch eine undichte Silikonfuge. Auch da gibt es gerade Urteile, können wir auch später nochmal drauf eingehen. Aber so der klassische Fall, dass Regenwasser durch ein Fenster reinkommt oder auch die tollen Fälle, ich habe einen Überschwemmungsschaden im zweiten Stock, den gibt es in Deutschland nicht. Den gibt es vielleicht in Venedig, weil eins ist klar, eine Gebäudehülle muss zu sein und wenn da mal Wasser eintritt, gibt zwar ein, zwei Merkmale, wo man es versichern könnte, aber die Grundgebäudeversicherung ist dafür nicht geeignet, weil durch eine Tür oder durch ein Fenster darf kein Regenwasser eintreten. Aber ganz wichtig, Leitungswasser und dieser bestimmungswidrige Leitungswasseraustritt.
Lass mich da mal nach, weil wir es immer sehr praxisrelevant machen jetzt. Also Feuer kann sich jeder vorstellen, eine Katastrophe, wenn das passiert, wenn man nicht gerade selber das Feuer gelegt hat oder anders wie das verantworten kann man sich ja vorstellen, dass das dann wahrscheinlich von der Versicherung übernommen wird. Wasserschäden ist, glaube ich, das Präsenteste. Also jeder, der sich mit Immobilien beschäftigt, ist dann immer so, wann hast du deinen ersten Wasserschaden gehabt? Ja, und dann wird der Vermieter angerufen. Und also fand ich jetzt super, was du gerade gesagt hast, im zweiten Stock gibt es keine Überschwemmung. Das ist schon mal interessant. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt im zweiten Stock ein Wasserschaden, also eine Überschwemmung da wäre, hätte ja jemand den Wasserhahn aufgedreht und das Waschbecken zugestopft, keine Ahnung. Und dann wäre die Wohnung vollgelaufen. Dann müsste der Mieter für den Schaden aufkommen.
Ja, müssen wir unterscheiden. Also ich habe gerade von dem Überschwemmungsschaden gesprochen durch ein Regenwasser. So, und wie gesagt, die Begrifflichkeit bei Elementar für Überschwemmung ist die Überschwemmung von Grund und Boden. So, Grund und Boden ist nicht im zweiten Stock. Haben wir aber einen Wasserschaden aufgrund eines Leitungswasserschadens, weil vielleicht auch ein Waschbecken übergelaufen ist, haben wir erstmal einen Versicherungsfall, einen Leitungswasserfall. Es wird natürlich dann geprüft, Wer war der Verursacher gewesen? Aber auch ganz, ganz wichtig, so, wir kommen so ein bisschen in die Hexe auch rein. Wir haben in der Gebäudeversicherung das sogenannte Primärversichererprinzip. Das heißt, der Gebäudeversicherer kommt erstmal für den Schadensfall auf. So, und versucht dann im zweiten Schritt, wie in dem Beispiel bei dem Mieter, einen Regress zu holen. Mhm. Auch da ganz wichtig, die Gebäudeversicherung ist eine Neuwertabdeckung. Die zahlt immer den Neuwert, also setzt voraus, die Bedingungen sind, die Grundlage dafür sind geschaffen, kein Unterversicherungsverzicht. Und bei einem Regress gehen wir in den Haftpflichtbereich mit rein, wo wir eine Zeitwertabdeckung haben. Und deswegen wurde ganz klar dieses Primärversichererprinzip geschaffen. Und in der Praxis ist total toll und auch nahbar, weil, jetzt überleg mal, ich würde auf dich zugehen und sagen, ey, du hast mir den Wasserschaden verursacht. Dann dauert es, bis du eine Rückmeldung gibst. Vielleicht hast du keinen Haftpflicht, vielleicht kann ich kein Geld holen. Aber selbst wenn du einen hättest, bekomme ich einen Zeitwert.
Ja.
So, davon kann ich mir teilweise auch gar nicht viel kaufen. Deswegen Gebäudeversicherung ganz wichtig, Neuwertabsicherung. Wenn die Grundlage geschaffen ist mit dem sogenannten Unterversicherungsverzicht, haben wir immer eine vollständige Erstattung des Schadens.
Das ist immer so oder darauf muss ich achten bei der Auswahl?
Ja, darauf musst du achten. Darauf
muss ich achten. Wird dann
noch wichtiger. Vielleicht später mal bei den Hacks nochmal kommen. Habe ich auch ganz viel tolle in Anführungszeichen Policen gesehen gehabt, aber das ist eine absolute Grundlage und absolutes Must-Have in der Gebäudeversicherung.
Merken wir uns und keine Sorge, ich habe hier die Struktur vor mir, wir kommen am Ende durch alles durch, hier. Das ist ja so, ja, also wird ein großer Guide, aber die Sachen sind im Detail natürlich dann auch interessant. Also ich bleibe noch mal kurz beim Wasserschaden, jetzt, weil das so ein großes Thema ist und viele das so präsent haben. Jetzt ist das Waschbecken verstopft oder die Dusche, weil da Haare reingekommen sind über die Jahre. Und dann läuft das über quasi und verursacht einen Wasserschaden. Verstehe ich, eine Gebäudeversicherung, wenn wir sie richtig aufgesetzt haben, sie bezahlt erstmal, Punkt. Da wird der Raum getrocknet, da wird, weiß ich nicht, der Boden an, was auch immer gemacht werden muss. Sie bezahlt das, Punkt. Und dann würde sie versuchen, auf den Mieter zuzugehen, wenn sie der Meinung ist, ja, Moment mal, der hat den Abfluss nicht gereinigt.
Ja, beispielsweise. Sag mal, in dem Fall ist es schwer nachzuweisen. Ja. Vor allem, wir müssen aufpassen, du hast gerade gesagt, über die Jahre hinweg. Schwierig auf Versicherungsebene, ja, weil wir kommen so in Allmählichkeit mit rein. Das ist immer so, wir haben so 3-4 Themen, wo der Versicherer ganz hellhörig wird und, oh, da könnte ich vielleicht den Schaden ablehnen. Also so ein Allmählichkeitsschaden, ist sehr, sehr schwierig. Bleiben wir mal einfach eine klassische Rohrverstopfung. Der Mieter hat das Katzenstreuware zu faul in den Mülleimer zu bringen, hat gesagt, ach, spül's einfach die Toilette runter. So, und da gab's den Verstopfungsschaden. So. Daraus hin, Wasser quillt hoch. Wir haben einen bestimmungswidrigen Leitungswasseraustritt, weil ganz, ganz wichtig, das Leitungswasser konnte nicht seinen Weg durch die Toilette in den Abfluss gehen, kommt hoch. Wir haben einen Schaden an den Wänden, an dem Boden. Ein klassischer Leitungswasserschaden. Und vielleicht so ein Regressfall, der auch, glaub, gut greifbar ist. Ich komme zu euch und sage, ey, ich helfe dir, das Bild aufzuhängen, bohre in die Wand rein und treffe eine Wasserleitung. So, wir haben Wasserschaden, Primärversichererprinzip, die Gebäudeversicherung zahlt davon, aber der Verursacher war jetzt der Kevin gewesen, der hat da in die Leitung reingebohrt. So, und dann wird geprüft, ob meine Privathaftpflicht für den Schadensfall aufkommt. Also ich finde das immer...
Wenn
ich zahle, ist mir die Gebäudeversicherung. Wir haben Primärversicherungsprinzip,
die Gebäudeversicherung zahlt. Musst du dann trotzdem bezahlen, wenn du keine Haftpflicht hast?
Es ist schwierig durchzusetzen. Und man muss ganz klar sagen, die Regressfälle, es ist ein großer Hebel bei uns in den Gesprächen mit den Versicherern. Wir versuchen intern die Regresse zu forcieren, weil es auf die Schadensquote ja von dir drücken würde und somit auch auf die Gesellschaft, auf unser Maklerhaus. Ja. Aber Regresse, ich sag mal, von 10 Stück werden 2 nur durchgesetzt.
Okay, jetzt musst du gleich den Nachteil der Schadensquote erklären. Mhm. Aber Moment, ich bin immer noch nicht fertig mit dem Wasserschaden, weil er ja so wichtig ist. Genau, wenn jetzt wie hast du es gerade genannt, wenn es länger dauert über Jahre? Was war das Fachwort?
Allmählich.
Ich habe mal sehr früh gelernt als Immobilieninvestor, hat mir Daniel aus dem Coaching-Team als erster gesagt, das merke ich mir, Gebäudeversicherung ist eine super Sache und bei Immobilien generell, weil man dann ja Angst hat, was passiert denn, wenn es brennt und der Hagel und keine Ahnung, dass die Leitung platzt und so, denkt man sich ja, wenn man vielleicht sein erstes Mehrfamilienhaus kauft und so und kriegt davor Angst. Sagt er, also alles, was plötzlich passiert, ist eigentlich versichert.
Das ist ein Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also plötzlich ist immer versichert und alles, was, ich sage jetzt mal, nicht plötzlich ist, was sich über eine gewisse Dauer
allmählich
ist eins dieser von mir gerade verwandten Wörter, wo der Versicherer so ein bisschen hellhörig wird.
Okay, wie ist das jetzt, diese Leitung, wenn ich mir jetzt vor, also klassischer Rohrbruch, die ist ja auch allmählich schlechter geworden. Könnte ich so formulieren.
Ja, aber es wird von uns Investoren nicht erwartet, dass wir jedes Jahr die Wand aufmachen und gucken, wie dann der Rohr ist. Also auch da wieder muss man ganz klar sagen, ich finde es schön und dachte es jetzt den Job schon über 20 Jahre machen. Der Versicherer, auch wenn das Versicherungsthema oft negativ behaftet ist, der Versicherer sucht nicht nach den Krümmel, um irgendwelche Schäden abzulehnen. Der versucht einfach, wir haben ein Bedingungswerk, was hinterlegt ist, wo jeder Recht hat. Also ein Vertrag, gibt es ja immer zwei Vertragsparteien in allen Bereichen. Und man kann trotzdem sagen, dass die Versicherer sehr, sehr wohlwollend regulieren. Also sie schauen jetzt nicht nach, ob jetzt, ich sage jetzt mal, wann wurde denn tatsächlich das letzte Mal das Leitungswassernetz erneuert? Wurde hier was gemacht? Gab es vielleicht schon mal irgendeinen Fall vor 10 Jahren, wo man darauf aufmerksam gemacht wurde, du musst das Netz erneuern, weil in den nächsten 4, 5 Jahren wieder was passieren könnte? Also bei diesen klassischen Leitungswasserschäden, davon reden wir ungefähr, Leitungswasser macht ungefähr so 70% der Schadensfälle aus.
Das macht Sinn.
Sagen, die laufen in der Praxis von Allianz bis Zürich relativ geräuschlos.
Das sagt der Versicherer, von Allianz bis Zürich.
Selbstverständlich.
Also gibt eine Menge Versicherer. Dazwischen noch wahrscheinlich. Okay, und jetzt auch zur Schadensquote kommend aus zwei Perspektiven. Ich selber will wahrscheinlich eine möglichst geringe Schadensquote bei meinem Versicherer haben. Und Frage 2, gilt das auch fürs Gebäude, wenn ich jetzt ein Gebäude woanders versichern will und dann wird aber da transparent, naja, das hat ja schon 3 Leitungswasserschäden, die anderen Rohre kommen jetzt auch noch.
Ja, die Vorschadenssituation der letzten 5 Jahre, das ist die maßgebliche, hat mit die größte Relevanz auf die Ausschreibung oder auf das Einholen neuer Angebote. Weil das ist die sogenannte Schadensquote, also wird im Gegensatz Prämien der letzten 5 Jahre versus Schadensaufwendung der letzten 5 Jahre und das ist die Schadensquote. So, und die hat eine ganz, ganz hohe Relevanz. Und wir sind in einem sehr, sehr bewegenden Markt gerade drin und ich sage immer so schön, das, was in den letzten 2 Jahren oft in der Gebäudesung passiert ist, ist das Ergebnis der 18 Jahre zuvor. Also wir merken, die Versicherer trennen sich, wir merken, die Annahmepolitik der Versicherer ist super schwierig geworden und ist auch gar nicht von der Hand zu weisen. Es sind ja auch alles Kaufleute. Wir haben letzte Studien, ich glaube von der AssKompakt war, die Combined Ratio, also Kosten, Schadenquote, liegt bei mehr als der Hälfte der Versicherer bei über 100%. Das heißt, die verdienen mit Gebäudeversicherung keinen Cent. Aha. Und selbst der beste Versicherer lag bei 78% oder so, wo man sagt, okay, 22%, ja, aber da ist noch ein Apparat, der im Hintergrund zu zahlen ist und so. Also diese Gebäudeversicherung ist komplett defizitär. Und das haben jetzt mittlerweile die Versicherer auch gemerkt. Es gibt auch von BaFin-Seite neue Anforderungen. Also es ist super schwierig geworden. Und das Schöne ist bei uns auf Investorenebene, wir sind gerade die Zielgruppe, die eigentlich noch gesucht wird. Mhm. In der Regel haben wir Mehrfamilienhäuser zwischen 3 und 15 und 20 Wohneinheiten. Das ist genau die Zielgruppe, die gerade die Versicherer wollen.
Warum?
Weil sie sagen, wir haben eine Versicherungssumme am Ende vom Tag, die bereitgestellt werden muss, die irgendwo, ich sage jetzt mal, unter 10 Millionen liegt, also PML in der Versicherungssprache zu bleiben. Das ist genau das, wo die Versicherer in der Regel keinen Rückversicherer brauchen. Also jeder Versicherer hat einen sogenannten Rückversicherer für die Großschadenereignisse, also eine Münchner Rück, eine Hannover Rück. Und das Lustige ist ja auch dabei, das sind die Versicherer, die gerade richtig Geld verdienen. Aha. Weil die früh gemerkt haben, oh, die Kosten werden steigen, wir müssen mehr Rückversichererprämie holen, was jetzt dazu geführt hat, dass viele Versicherer sich gesagt haben, die großen Risiken brauchen, wollen wir gar nicht mehr. Wir wollen nur noch, ich sage jetzt mal so, zwischen 3 und 25 Wohnungen haben. Die können wir gut selber handeln und selber steuern. Und da können wir auch, weil der Markt auch kleiner geworden ist, auch, ich sage jetzt mal, eine ordentliche Versicherungsprämie fordern. Weil man muss auch ganz klar sein, die Prämie geht in eine Richtung. Und ganz, ganz wichtig, wo ich immer wieder sage, das heißt nicht, dass jede Prämienanpassung automatisch geschluckt werden muss oder jede Prämienanpassung auch ohne nachzufragen beim Kollegen, bei der Bank oder sonstiges, sondern auch hinterfragen, weil nochmal, die Versicherung gucken sich die letzten 5 Jahre an. Und vielleicht hat man eine Anpassung gehabt im Jahr 2022, 2023, weil es 18, 19 einen großen Schadensfall gab. Jetzt sind wir im Jahr 2026, wir betrachten die letzten 5 Jahre, der Schein aus 2019 ist überhaupt nicht mehr relevant für eine mögliche Ausschreibung. Und deswegen auch da immer ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir. Ja, wir haben Anpassungen. Ja, die Prämien werden steigen. Da stelle ich mich auch immer ganz gerne als böser Bube hin und sage diese Thematik. Aber alles, was im einstelligen Bereich ist, kann man durchwinken. Das ist marktgerecht. Aber alles, was in den zweistelligen Prozentbereich geht, immer wieder nachfragen beim Kollegen.
Genau, du hast es gerade auch gesagt, die Gebäudeversicherung darf die kündigen. Ja. Wann und wie dürfen Sie das und wann und wie dürfen Sie Prämien anpassen? Also können Sie zu jeder Zeit sagen, kostet jetzt ab morgen doppelt so viel?
Nein, also die sind an ihre Fälligkeit gebunden. Also hast du jedem Gebäudeversicherungsvertrag eine Fälligkeit drin, meistens der 1.1. oder viel, wenn unter ihr was gekauft wird, man übernimmt den Vertrag und hat am 1.7., 1.8. Wir haben eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Und ganz wichtig, wie vorhin auch erwähnt, ein Vertrag, es gibt 2 Vertragsparteien. Auch der Versicherer hat das Recht, diesen Vertrag zu kündigen, entweder ordentlich mit einer Frist von 3 Monaten oder wenn er eine Prämienanpassung macht, hat der Versicherungsnehmer automatisch ein außerordentliches Kündigungsrecht innerhalb von 4 Wochen nach Eingang des Schreibens. Und man muss sagen, diese Anpassungsschreiben haben in den letzten 2 Jahren halt auch massiv an Zulauf gewonnen. Die Versicherer machen das. Und ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt nach einem Schadensfall. Also sobald der Versicherer nur 1 Cent oder 1 Euro reguliert, haben beide Parteien, der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer, ein außerordentliches Kündigungsrecht.
Okay, jetzt wenn die Gebäudeversicherung nicht mehr haben wollen, dann würde ich doch erwarten, dass jetzt die ganze Zeit Briefe rausgehen, wir verdoppeln die Prämie in der Erwartung der Versicherungsnehmer, also wir als Immobilieninvestoren kündigen dann.
Ja, also man muss da ganz offen sein. Die Versicherer sagen, naja, ich passe die Prämie so an, wie sie mir vielleicht gerade gut tun würde, kalkulieren damit ein, dass doch viele einfach sagen, ja, dann ist es halt einfach so. Deswegen, wie eben schon erwähnt, alles, was so ab 10% Anpassung losgeht, sollte man hinterfragen, auch einfach im Interesse als Investor, weil wir wissen auch, Marco, die Nebenkosten ist eine zweite Miete. Und deswegen bin ich auch in den Gesprächen immer so hinterher, prüft es. Fragt nicht bei uns nach, fragt bei Kollegen nach, fragt bei den Banken nach, aber nehmt euch dem Thema Gebäudeversicherung. Passt, nehmt euch das auf die Agenda. Guckt euch an, ob eine Ersparnis möglich ist und im Gegenzug auch, wenn eine Anpassung da ist. Wie gesagt, lasst die überprüfen, ob die wirklich marktgerecht ist.
Ja, also ich kenne natürlich die Antwort, aber ich will dich trotzdem, jetzt ist das ja umlagefähig.
Ja.
Warum soll ich mich überhaupt drum kümmern? Ist doch dann egal, zahlt ja der Mieter, flapsig formuliert.
Also ich glaube, die Leute aus der Community, die ich kennengelernt habe, die ticken, ich glaube, wie wir beide, wir haben ein großes Interesse. Unsere Immobilien sind unsere Leidenschaft, da sind Emotionen dabei und wir wollen unseren Mietern was Gutes tun. Und ich finde, das ist immer auch ein gutes Argument. Also habe auch viel aus der Community rausgehört gehabt, die sagen, wenn sie eine Immobilie kaufen, wir optimieren die Nebenkosten und sagen, die Hälfte der optimierten Nebenkosten passen wir auf die Grundmiete an. Ja. Ich finde, das ist ein super interessanter Case, eine Win-Win-Situation für beide. Habe ich auch angewandt, also übrigens.
Ja. Ist wirklich, ist mega so, ne? Ein Mieter denkt in Warmmiete, ein Investor denkt in Kaltmiete. Entsprechend, wenn wir die Warmmiete optimieren, freut sich der Mieter sehr. Wenn wir die Hälfte, sagen wir mal, sozusagen für uns behalten, total fairer Deal. Ja, genau. Also wirklich, wirklich wichtig. Nochmal einmal zurück zur Schadensquote. Das war jetzt quasi die Vorschäden und dann haben wir, glaube ich, verstanden. Wenn ich jetzt, du sagst, für euch ist es nicht gut, wenn es viele Schäden gibt, ihr wollt eine Schadensquote niedrig halten. Man kennt es selber, man kennt es, finde ich, von der Kfz-Versicherung, ne? Man überlegt sich zweimal, ob man den kleinen Kratzer dann bei der Vollkasko meldet, so ungefähr. Erklär das nochmal auf Gebäudeversicherung bezogen.
Ja, also man muss das zwei sehen. Wir sind ein großes, spezielles Makelhaus, nur mit dem Bereich Gebäudeversicherung. Du kannst dir vorstellen, wenn die Versicherer sich aus dem Geschäft zurückziehen, ist das nicht unbedingt die Sparte, die die Versicherer gerne wollen. Und ich sage jedes Mal so gerne, wenn ich so auf Versicherungsmessen bin, ich bin so die Persona non grata. Mich will keiner, mit mir will keiner reden. Die finden mich ganz nett vielleicht, aber die wollen mit mir nicht reden, weil ich denen kein interessantes Geschäft bin, kein lukratives Geschäft. Deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, wenn wir Konzepte machen, dass wir unsere Schadensquote so haben, dass wir für unseren Kunden am Ende vom Tag keinerlei Anpassung machen müssen oder wenig Anpassung oder vielleicht nur den Baupreisindex, der bei allen Gesellschaften gleich ist. Deswegen haben wir ein großes Interesse, dass die Schadensquote im Gesamten so bestmöglich ist. Und ein ganz, ganz großer Hack ist auch der, wenn du so Verträge übernimmst und du hast die Vorschäden gefragt und wir erkennen immer wieder, da ist eine Reserve drin. Der Versicherer bildet eine Reserve für einen Schaden, sondern werden Rechnungen eingereicht und dann ist der Schaden irgendwann abgeschlossen. Aber wir haben eine Reserve drin von 2.000 Euro. Und diese Reserve, die damals gebildet worden ist, geht 1:1 in die Schadensquote mit rein. Und ich sehe dann solche Übersichten, wo drin steht ein Schadensfall aus 20 2024 oder 2023 Reserve 2000 Euro. Wo haben wir denn noch einen Schadensfall, der über Jahre her ist, wo noch eine Reserve gebildet werden muss? Deswegen sind wir auch aktiv in dem Reservemanagement mit drin, damit die Schadensquote sowohl für den Kunden als auch für uns gegenüber der Versicherung bestmöglich ist.
Ja, super spannend. Also ich bin auch darauf aufmerksam geworden auf das Thema ganz stark, weil der Helge König bei uns aus dem Coaching-Team hat auch gesagt, boah, der hat ja einen Bestand, weiß ich nicht, 400 Einheiten plus oder so. Ich habe das Thema richtig durchoptimiert. Es hat mir extrem viel gebracht, auch im Cashflow. Wir haben gerade, glaube ich, verstanden, warum. Jetzt will ich wissen, was sowas kostet und möchte einmal darauf hinweisen, im Rahmen der Partnerschaft ist total cool. Immocation.de/Versicherung. Könnt ihr hingehen. Dann findet ihr Kevin und könnt bei ihm auch ein Gespräch suchen. Könnt aber auch einen Quick-Check machen, wie teuer eure Gebäudeversicherung ist. Gib mir mal eine Ratio, wo du sagst, von bis, weiß ich nicht, nehmen wir mal 10 Parteien Mehrfamilienhaus. Wie weit kann das auseinanderliegen? Also wie viel ich da Prämie pro Jahr bezahle?
Also, ich habe mal so eine Faustformel damals aufgestellt, weil es war für mich auch als Investor mit wenig Versicherungshintergrund, den ich mal so als Paradebeispiel genommen habe, so, der hat überhaupt kein Gefühl da drin. Sondern haben wir mal wirklich die Immobilien angeguckt, von Kiel bis Konstanz, ein 3-Parteienhaus bis zum 20-Parteienhaus mit drin. Und man kann sagen, eine Prämie pro Wohneinheit von 200 Euro plus Steuer, also sagen wir 220 oder 230 Euro, das sehen wir absolut im guten Bereich mit drin. Und das sind auch so die Ergebnisse, die ich aus den Gesprächen rausgeholt habe. So, und dann müssen wir in die zweite Ebene reingehen.
Pro Jahr, ne? Logischer.
Pro Jahr, pro Einheit. Also sag mal, das 10-Parteien-Haus, Marco, was du gerade gesagt hast, wenn es irgendwo so zwischen 2 und 2500 Euro liegt, top. Also dann würde ich von prämienseitig auch wenig Spielraum sehen. Wir haben teilweise auch Altverträge mit drin. Und auch da wieder muss man aufpassen, wenn es zu weit nach unten hin abweicht, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ey, ich habe einen tollen Tarif und ey, ich habe gut gehandelt oder der Verkäufer hat ein großes Portfolio gehabt, wo er vielleicht gute Prämie gemacht hat. Da muss man in der zweiten Ebene, muss man in die Leistung einfach reingehen. In die Inhalte, ist ein Unterversicherungsverzicht mit drin, haben die Neuwertabsicherung mit drin, passen die Werte, ja. Aber diese 200, 250 Euro pro Einheit ist ein guter Wert.
Ja, ja. Also, wie gesagt, ihr könnt sogar einen Quick-Check ausführen, wo wir dann noch die Postleitzahl eingeben, dann können wir es ein bisschen genauer machen, immocation.de/Versicherung, dahinter steht der Kevin mit seinem Quick-Check und mit einem Terminkalender. Da habe ich übrigens reingeklickt, ne? Ist Wahnsinn. Wenn ich jetzt bei dir ein Gespräch buchen will, bin ich 3 Wochen in der Zukunft schon.
Ist besser geworden.
Wahnsinn. Ist wirklich, kann euch nur sagen, beschäftigt euch damit. Ist wirklich, wirklich ein Thema, wo man echt was rausholen kann. Und was also viel mehr in der Immocation Community greift, als ich ursprünglich mal dachte. Und schön, dass wir das jetzt so gut drin haben. Ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst vielleicht, wir haben den größten Immobilienworkshop der Welt gebaut. Wir sind wirklich mächtig stolz darauf, wenn man sich das anschaut in der Messe Leipzig, was da abging 2025, es war der Wahnsinn. Es geht wieder eine Menge ab und zwar noch mehr Ende Oktober 26 und wir machen wieder den größten Immobilienworkshop der Welt. Wie machen wir das? Indem wir sehr, sehr viele Deep Dives anbieten und das war auch unser Designprinzip. Wir haben gesagt, wir wollen hier ein Festival bauen und einen Kongress bauen, der tief geht, wo jeder private Immobilieninvestor einmal im Jahr sagt, ich muss dahin, weil ich so viel kompakt lernen kann in 2 Tagen, das gibt es nirgends anders. Das haben wir auf die Beine gestellt und noch besser und noch größer gemacht. Es gibt über 60 Deep Dives zu allen Themen, die ihr euch vorstellen könnt. Ob ihr gerade ein Mehrfamilienhaus entwickeln wollt, eine komplexe Finanzierungsstrategie entwerfen wollt, eure Steuerstrategie, vielleicht noch eure erste Wohnung sucht oder in einem Sondervermietungsmodell unterwegs seid oder neu bauen wollt oder was auch immer euch einfällt, wir haben garantiert den richtigen Deep Dive für euch. Jeder, der ein Pro-Ticket hat, kann sich aus der ganzen Deep Dive-Menükarte seine 2 Tage zusammenstellen. Aber Achtung, auch jeder, der ein normales Ticket kauft, kann an einem dieser Deep Dives teilnehmen. Und den Timetable haben wir jetzt veröffentlicht auf immocation.de/festival. Da sind alle Workshops gelistet und ihr könnt ganz konkret gucken, ob euch das weiterbringt. Und schreibt uns gerne, wenn ihr das Gefühl habt, da fehlt was, vielleicht können wir es noch hinzufügen. Und ich bin sicher, da fehlt eigentlich gar nichts mehr. Und jeder kann hier wirklich sein nächstes Level als Immobilieninvestor erreichen. immocation.de/festival, Ende Oktober in Leipzig. Wir freuen uns. Haftpflicht noch. Schlimm, wenn man sie nicht hat.
Ganz schlimm, wenn man sie nicht hat. Und erschreckenderweise ist mir das jetzt in den Gesprächen öfters aufgefallen. Also wir müssen ja unterscheiden. Wenn wir ein Objekt kaufen, geht die Gebäudeversicherung auf uns erstmal über. Ganz wichtig, gesetzlich auch so geregelt, dass immer das Gebäude einen Versicherungsschutz hat. Auch da haben wir so diesen tollen Satz, Kenntnisnahme, Eintragung im Grundbuch. Erst dann bin ich ja Eigentümer vom Gebäude, dann geht die Gebäudeversicherung auf mich über und dann habe ich ein vierwöchiges Kündigungsrecht. Aber wichtig, ich muss mir erstmal um die Gebäudeversicherung keinen Kopf machen. Bei der Haftpflicht ist es anders. Mit Eintragung im Grundbuch erlischt die Haftpflicht des Verkäufers und wir als neue Eigentümer müssen eine Haftpflicht abschließen. Und was ich jetzt auch in den Gesprächen immer wieder gemerkt habe, ich habe ja eine Privathaftpflicht mit drin, ist damit abgeschlossen. Nein. Also wir haben in der Privathaftpflicht, und das ist auch so ein ganz großen Tipp, den ich mitgebe, wenn wir nur bei Eigentumswohnungen drin sind, haben ja sowieso die WG, die dafür zuständig ist, checkt da die Privathaftpflicht, ob die Vermietung von Eigentumswohnungen mit drin ist. Kann auch später mal ein Beispiel dazu bringen. Beim Mehrfamilienhaus müssen wir dieses Objekt absichern, die sogenannte Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht. Die erlischt mit der Eintragung im Grundbuch und sie ist nicht in der Privathaftpflicht mit drin. Und das haben ganz viele, kann man ganz offen sagen, nicht so auf dem Schirm gehabt. Die haben vielleicht auch gedacht, das geht mit über. Nein, da muss ich jetzt ein bisschen den Oberlehrer spielen. Nur die Gebäude geht über. Und bitte kümmert euch um die Haftpflicht. Auch da, wir haben vorhin drüber gesprochen, die Gebäude ist ein kalkulierbares Risiko. Also es gibt Investoren, Großinvestoren, die versichern nur gegen Feuer, weil sie wissen, ich habe das Cash vielleicht auf dem Konto, wenn da mal wirklich ein größerer Leitungswasserschaden ist. Ich will nur das große Risiko, den Brand absichern. Aber Haftpflicht ist ein unkalkulierbares Risiko. Also wir haben Personen- und Sachschäden. Das kann ganz einfach sein, es fällt ein Ziegel vom Dach auf ein Auto. Steht jetzt vielleicht nicht der Ferrari, sondern vielleicht auch kein Opel Corsa, steht vielleicht ein BMW, ohne jetzt auf die Marken eingehen zu wollen. So, dann weiß ich genau, der Schaden kann irgendwo zwischen 10.000 und 20.000 Euro sein. Kann ich vielleicht tragen. So, jetzt laufen wir beide mit unseren Kindern das Treppenhaus runter und es wurde gerade frisch gewienert und gebonert, kein Schild aufgehängt und wir fallen die Treppe runter, wir haben Personenschaden. Vielleicht mit einer Invaliditätsgrad, was lebenslang eingefordert werden kann, ist nicht kalkulierbar. Und deswegen.
Da reden wir über Millionen im Zweifelsfall, ne? Oder Hunderttausende. Ne? Also,
und das ist halt so das Interessante. Wir Investoren, wir stecken so viel Zeit in die Kalkulation. Wir haben durch die Community, durch euch, Marco, so viele Möglichkeiten, Hilfestellung zu bekommen, wie wir den besten Cashflow, das beste Ergebnis erzielen. Und bei diesem kleinen Bereich, es muss ja nicht passieren. Und das Risiko ist auch überschaubar. Nur wenn es passiert, ja, zu spät, muss man ganz klar sagen. Und vor allem echt nur ein kleines Geld, also reden wir von 50, 60 Euro im Jahr und nicht bei mir machen, macht's woanders, aber macht es bitte. Das ist so immer mein Satz, den ich dann in diesen Gesprächen immer wieder von mir gebe.
Ja. Also genau, Haftpflicht ist einfach must have, müssen wir haben. Ich weiß noch, bin ich ganz am Anfang, also wir gehen jetzt gerade noch 2, 3 Versicherungen kurz durch, wenn wir schon hier den Experten haben, ne, was man als vielleicht gebrauchen könnte, dann kommen wir zu ein bisschen, woran erkennen wir Versicherer gut schlecht und dann kommen wir zu deinen größten Fehlern und Hacks, die da, glaube ich, wirklich super wertvoll sind. Mietausfallversicherung, da bin ich sehr am Anfang drüber gestolpert, als ich die erste Wohnung gekauft habe. Ich dachte, das ist ja geschickt, weil ein Risiko, und da bilde ich ja Rücklagen so ein bisschen für Mietausfall, aber dann kann ich das vom Tisch nehmen, mache ich eine Miete. Lohnt sich das?
Da kommt der Privatinvestor jetzt raus. Nein. Also, ich sage jetzt mal in allen Gesprächen, es ist part of our game. Also wir Investoren, wir sehen ja viele Chancen und wir haben auch gewisse Risiken, die wir einkalkulieren können oder sollen. Und natürlich könnte man sich gegen diesen Mietausfall absichern. Aber auch da mal so Zahlen zu nennen. Ich glaube, wir haben in Deutschland, ich glaube auch in einem von deinen Podcasts war es mal gewesen, wir haben so 20.000 bis 30.000 gemeldete Mietnomadenfälle, wo wirklich ein Mietausfall über einen längeren Zeitraum nicht geflossen ist. Keine Ahnung, wie viel, ich glaube 10, 12 Millionen Mietswohnungen in Deutschland, ist es sehr, sehr überschaubar, dieses Risiko. Im Umkehrschluss kann man sagen, kalkulieren wir für so eine Versicherung 2-5% der Kaltmiete mit ein, sondern kann jeder in seine Kalkulation schauen, wie viel es auf den Cashflow halt einfach drückt und daneben dann das Risiko stellt. Also für mich als Privatinvestor, und das versuche ich in den Gesprächen auch immer wieder rüberzukommen, ich bin Privatinvestor, bin Versicherungsbackground und kein Versicherungsvertreter oder sonstiges. Von mir gibt es ein klares Nein.
Ja. Ja, das ist das Schöne, ne? Du bist selber Immobilieninvestor. Ja. Verrätst du uns eine Größenordnung? Was machst du so?
Ich habe tatsächlich erst vor 2 Jahren dank dir angefangen. Das war vielleicht auch so dieser Arschtritt, den ich gebraucht habe. Ich glaube, mein Coach kann man auch sagen, war Basti gewesen, der auch da sehr...
Anführer, bitte.
Ja? Ja, der ist bekannt dafür. Und dann hat ich mir auf die Fahne geschrieben, nach den 6 Monaten, ich will mir was kaufen. Das habe ich vor 2 Jahren angefangen gehabt und habe jetzt 3 Mehrfamilienhäuser mit, ich glaube, 28 Einheiten.
Ja, cool, cool. Glückwunsch zu dem Start ins Investorendasein.
Ja.
Genau, ich bin sicher, Sie sind gut versichert, die Gebäude.
Ja, aber das Schöne ist ja, Marco, und das war mir vielleicht auch so wichtig gewesen, wo ich damals auch so mal wegen unserer Partnerschaft gesprochen habe, wo ich glaube, ich habe einerseits gemerkt, oder ich war einerseits sehr, sehr dankbar über den Input, den du und Stefan gegeben hast, also diese krasse Wissensvermittlung. Ich war dankbar über die Coaches, mit denen Wissen, was weitergegeben worden ist, auch in der Community, und hatte dann in meiner Masterclass schnell so den Stempel auf der Stirn gehabt, der Kevin kann die Versicherungsfragen beantworten, und habe dann gemerkt, okay, es fehlt sehr, sehr viel Wissen. Und ich glaube, dann der ausschlaggebende Punkt, wo wir dann aufeinander zugekommen sind, war für mich, dass ich selber die Fehler gemacht habe. Mhm. Ich hatte selber keine Haftpflichtversicherung gehabt für mein erstes Mehrfamilienhaus. Ich habe das Objekt saniert, das hat leer gestanden. Ich habe es nicht der Gebäudeversicherung gemeldet. Und das fand ich für mich so tragisch und auch gleichzeitig ein Input, das wieder in die Community reinzugeben, also mein Wissen in die Community wieder reinzugeben, zu sagen, Leute, da müssen wir drüber nachdenken, weil hätte nur jemand stolpern müssen, hätten wir den Schadensfall, über den wir gerade gesprochen haben, es hätte ein großer Leistungsschaden kommen können, hätte ich trotz Gebäudeversicherung keinen bekommen, weil das Objekt leer steht. Leerstand ist ein großes, großes Thema halt auch bei der Gebäudeversicherung, und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, und jetzt will ich als Privatinvestor mit dem Versicherungsbackground dieses Wissen weitergeben.
Ja, und deswegen für uns auch einfach perfekt für die Partner schafft, ne? Ein privater Immobilieninvestor, der sich professionalisiert im Versicherungsbereich und selber da den perfekten Zugang hat. Also besser könnte es nicht sein. Rechtsschutz. Hast du eine, empfiehlst du eine?
Ich habe keine und ich empfehle auch keine. Ähnlich wie beim Mietausfall. Ich würde aber einen Case, den habe ich immer wieder in den Gesprächen vorangetragen. Wir befinden uns im Ankauf von einem Objekt, wo wir merken, das Objekt liegt deutlich unter Marktpreis. Wir bekommen den Gesprächen mit, das Mieterklientel ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller. Mieterwechsel in den nächsten Jahren nicht groß möglich, weil die einfach sagen, wir ziehen nicht aus, wir haben einen guten Mietpreis drin, aber wir haben 2, 3 Querulanten mit drin. So, und dann kann man, ganz wichtig, es darf vorher kein Rechtsschutzfall irgendwie vorgelegen haben, kann man so eine Rechtsschutzversicherung tatsächlich mal an die Hand nehmen, also eine sogenannte Vermieterrechtsschutz. Aber auch da ganz, ganz wichtig, die zahlt halt auch nur die Kosten des Rechtsanwaltes, also kein Mietausfall oder sonstiges. So, das wäre so der einzige Case, wo man sagt, okay, ich kaufe die Immobilie, ich schließ die ab für eventuelle Fälle, die kommen könnten, weil ich so ein bisschen Hintergrundwissen aufgeschnappt habe. Aber das ist der klassische Fall, wenn wir, guck mal, wir sind ja, die Community ist ja auch bundesweit unterwegs. Wie viele Flecken gibt es in Deutschland noch, wo wir Probleme haben, Mieter zu finden, oder meistens in den Ballungsgebieten drin, wo wir eher eine höhere Nachfrage haben, wie ein Angebot haben. Und ich finde, es gehört auch zu unserem Investorendasein dazu, auch diese menschliche Komponente. Und ich bin ein Freund von Kommunikation. Also ich bin kein rechtsstreitiger Freund, ich bin Kommunikationsfreund. Und deswegen glaube ich auch, habe die Überzeugung, dass man viele Fälle, die eventuell über einen Rechtsschutz laufen könnten oder sollten, im Vorfeld mit einem ehrlichen, authentischen Gespräch mit dem Mieter vielleicht an ACTA legen kann.
Ja, finde ich einen ganz tollen Ansatz. Das ist, glaube ich, richtig und wichtig. Es macht manchmal Sinn, sich gegen Risiken abzusichern. Wie wir gehört haben, bei Haftpflicht, Riesenrisiko, total dumm und kostet nicht viel Geld. Hier ist es gefühlt auch so dieses, naja, ich habe vielleicht, ich gehe in den Konflikt anders rein, indem ich Anwälte losschicke und dann gewinne ich das, und das ist nicht der richtige Ansatz. Ne? Ihr müsst das sowieso anders lösen als Immobilieninvestoren. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, macht total Sinn, was du sagst. Okay, woran erkennen wir einen guten Versicherer? Jetzt beziehen wir uns wahrscheinlich, würde ich sagen, so hauptsächlich auf Gebäudeversicherung, ne? Das ist das Hauptthema. Wie bewertest du einen guten, schlechten Versicherer? Von A bis Z. Das gibt es ja auch nicht, wie wir gelernt haben.
Ja. Ist eine spannende Frage. Also ich habe es ja eben schon gesagt mit der Schadenkostenquote, dass für viele Versicherer einfach das Geschäft nicht lukrativ ist, sehr defizitär ist. Und wir merken, wir haben jetzt vor 3 Jahren wieder ein Urteil gehabt, ein BGH-Urteil zum Thema Wasserschäden durch undichte Silikonfugen. Wir hatten ein Urteil schon mal im Jahr 2013, 2014 gehabt, das Urteil war ausgelegt, dass ein Schaden durch eine undichte Silikonfuge, eine Wartungsfuge und somit kein Leitungswasserschaden ist, weil es kommt mit dem Allmählichkeitsschaden mit rein. Das Wasser tropft halt schon seit Monaten oder Jahren vielleicht hinter die Duschwanne und hat den Wasserschaden verursacht. Das BGH hat dies als nicht versicherungsrelevant eingestuft. Daraufhin sind ein Großteil der Versicherer darauf eingegangen, haben diese undichten Silikonfugen, also diesen bestimmungswidrigen Leitungswasseraustritt, nach einem Silikonfugenschaden rausgenommen. So, und das ist für mich
rausgenommen.
So rausgenommen. Ganz klar, und das fand ich auch interessant. Das Urteil kam und gefühlt nach 4 Wochen hatten wir schon die ersten 5 Versicherer schreiben an die Kunden rausgesendet, wir zahlen diese Schäden, also so auf die Art, wir würden sehr gerne zahlen, aber das BGH-Urteil hat sich ja darauf aufmerksam gemacht, dass es kein Versicherungsfall ist. So, und das ist für mich so ein Indiz, vor allem für uns als Investoren. Wir wollen ja die Immobilie sauber absichern. So, und das heißt, ich brauche auch ein Bedingungswerk, was relativ aktuell ist. Und dann würde ich, um die Frage wirklich auch explizit beantworten zu können, würde ich aktuell einen Versicherer auswählen, der sich nicht auf dieses BGH-Urteil bezieht oder eine Möglichkeit gibt, diese Schäden zukünftig abzusichern. Ein großer Versicherer hat irgendwann so Silikonpakete gemacht, also total albern, aber hat ein bisschen lachen müssen, weil bei uns sind sie immer mit drin, aber hat gesehen, das Thema wurde aufgenommen. Also ich finde, das ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Ein Thema für einen guten, schlechten Versicherer ist auch die Schadensbearbeitung, muss man mal ganz klar sagen. Und wir merken immer mehr, dass klar auch der Fachkräftemangel in der Versicherungsbranche angekommen ist. Wir merken auch, dass KI-Themen immer mehr angekommen sind. Und dies wirkt sich gerade in der Schadensbearbeitung aus. Ein guter Versicherer nimmt das Beste aus beiden Welten mit raus. Er sagt, okay, ja, wir haben vielleicht Prüfdienstleister drin auf elektronischer Basis, die uns die Angebote prüfen, die uns schnell einen Respond auch einfach geben. Und dann haben wir noch Gesellschaften drin, die bei einer Schadenshöhe von 2.000 Euro einen Regulierer rausschicken, die es eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt und dadurch einen Schaden halt diverse Wochen hinzieht. Also die Frage allgemein ist super schwer zu beantworten, weil natürlich ein Versicherer kommt ja erst zum Vorschein, wenn ein Schadensfall da ist. Wenn wir vielleicht keinen Schadensfall da haben, betrachtet die Entwicklung der Versicherungsprämien in den letzten Jahren. Ich hatte mal vorhin kurz den Begriff des Baupreisindex fallen lassen. Also alle Versicherer, die nach einer Neuwertabdeckung handeln, haben diesen Baupreisindex hinlegt. Der ist bei allen Gesellschaften gleich. Der wird meistens so im Oktober, November ermittelt. Diese Anpassung löst auch keine Kündigungsmöglichkeit aus, weil sie überall gleich ist, weil sie sagt, dieser Index gewährleistet auch im nächsten Jahr, dass das Gebäude auch in Neuwert abgesichert ist. So, und alles, was dann on top zu diesem Baupreis in den letzten Jahren draufgekommen ist, zeigt auch, inwieweit der Versicherer dieses Thema Gebäudeversicherung auch in den nächsten Jahren forcieren möchte, behalten möchte oder abgeben möchte. Und wenn Anpassungen in den letzten 5 Jahren von 50-60% mit drin waren, dann ist das eigentlich ein Zeichen, dass es kein Versicherer ist, der in den nächsten Jahren auch weiterhin Gebäudeversicherung zeichnen möchte.
Wie groß ist der Unterschied, wenn ich den günstigsten, andersrum, ich frage erstmal, nimmst du immer den günstigsten? Nein.
Nein, nein, nein.
Weil, was passiert dann, wenn ich das tue? Wahrscheinlich.
Also,
Silikon einerseits ist schon mal nicht mit drin. Silikonpaket habe ich
bestimmt
nicht
beim günstigsten. Ja, du hast, also so ganz alte Verträge haben auch diese Leckordnungskosten bei einem nicht versicherten Fall nicht mit eingeschlossen. Also wir als Investoren kriegen Anruf von der Oma Erna im ersten OG, ich habe eine nasse Decke. So, in der Regel beauftragen wir eine Leckordnungsfirma oder einen Sanitärbetrieb, der fährt hin, guckt den Schadensfall ein. Da kommt halt raus, dass die Freundin von ihr, die Margot, die eine Etage drüber wohnt, einfach in Eimer Wasser umgeworfen hat. Kein Versicherungsfall. Aber es sind Kosten entstanden mit dieser Leckordnung, so, und die werden von der Versicherung übernommen. Wir haben eine Schadenminderungspflicht mit drin. Also wir als Investoren haben uns korrekt behalten oder verhalten. Und das ist zum Beispiel ein Leistungsthema, die schon seit 10 Jahren gang und gäbe ist, haben aber einen Altvertrag aus den 90er oder 2000 sind diese Tarife oder ist dieser Leistungseinschluss nicht mehr drin. Und ja, das ist auch ein relevantes Thema, um zumindest auch nochmal unterscheiden zu können, was ist gut oder was weniger gut.
Du sagst also, Preis pro Wohnung ist 220, 230 Euro, wäre gut, aber man muss natürlich gucken irgendwie. Es gibt also welche, die würden für 150 anbieten und andere für 400, so eine Range gibt es, ja.
Ja, ja. Also nach oben kann man wirklich sagen, es sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ja. Natürlich muss man auch wiederum betrachten, die Vorschadensituation, dann, wenn wir elementar machen, oder die elementarischen Absicherung ist ganz, ganz wichtig. Die Bundesrepublik Deutschland ist in vier Zürs-Zonen eingeteilt. Hm. Das sind zentrales Überschwemmungs- und Rückstausystem. Ich glaube, bitte nicht an der Begrifflichkeit festhalten. Zürs-Zone 1 und 2 ist relativ einfach zu versichern, betrifft ungefähr so 85% der Objekte. Zürs-Zone 3 ist nur noch bedingt versicherbar und Zürs-Zone 4 gar nicht. Und wenn wir jetzt denken, Zürs-Zone 4 sind die Objekte direkt an der Isar oder am Rhein oder Main. Nein, ist nicht, sind meistens Objekte an kleinen Kanälen oder so. Mhm. Und diese Zonenermittlung hat auch einen großen Impact auf die Versicherungsprämie, weil natürlich das Elementarschadenrisiko, jetzt auch Ahrtal, auch nur zur Einordnung, Ahrtal war Zürs-Zone 2 gewesen, also ein relativ einfach versicherbares Risiko. Natürlich ist es ein Jahrtausendereignis hoffentlich gewesen und kommt auch in der Form nicht mehr vor, aber das hat mittlerweile eine riesige Relevanz auch auf die Versicherungsprämie. Also wie gesagt, Vorschadensituation, PLZ, sprich mit der Zürs-Zone-Ermittlung, dann haben wir gute Indikatoren für eine Versicherungsprämie.
Okay. Kevin, warum, ich meine, du hast ein Business drauf aufgebaut, warum gehe ich zu dir und nicht zu Check24?
Weil das Thema Gebäudeversicherung ein Thema ist, was, wie gesagt, in den letzten Jahren massiv an Anforderungen, Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und weil du so gerade Check24, das finde ich total interessant, du kannst dort, ein toller Anbieter, auch eine große Versicherungsabteilung, du kannst dort nahezu jede Versicherung abschließen. Mhm. Aber keine Gebäudeversicherung. Also ja, die bieten es mit an, zu einer horrenden Prämie, und es sind genau zwei Faktoren, die reingehen. Die Gebäudeversicherung hat Versicherungsschadensfälle, ähnlich wie auch beim Kfz. Gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Kfz ist da deutlich weiter, kann auch viel über KI gemacht werden. Aber ein Gebäudeschaden braucht eine Betreuung, eine Schadensbearbeitung. So, das heißt, ein Check24 oder ein Veribox, wie die großen Anbieter heißen, bräuchten eine zweite große Schadensbearbeitung, die diese Schadensfälle macht. Und dann das zweite Thema, wie ich auch erwähnt habe, es ist keine Sparte, mit denen die Versicherer Geld verdienen wollen. Und natürlich haben solche Anbieter eine ganz andere Marge, die sie mit den Versicherern vereinbaren, wie wir es auch als Spezialmakler haben, weil ganz wichtig, die Kosten von uns bekommen wir von den Versicherern. Also wir als Makler kosten den Kunden kein Geld. Wir bekommen unser Salär, unsere Quotage von den Versicherern gezahlt. Und natürlich ist bei diesen großen Anbietern ist da halt einfach ganz wenig Luft mit drin. Und deswegen wollen die Versicherer auch mit diesen Vergleichern keine Gebäudeversicherung machen.
Das, genau. Wie funktioniert dein Business? Also du jetzt hast gerade schon gesagt, wo das Geld herkommt. Also du hilfst jetzt, also davor auch schon, jetzt auch Immobilieninvestoren aus der Immocation Community, die kommen zu dir und machen jetzt eine Gebäudeversicherungsoptimierung, weil du merkst, oh, das ist eine sehr alte Versicherung, die deckt vieles nicht ab, oder du stellst fest, die ist viel zu teuer. Nochmal, bei meinem Eigenheim war das der Fall, 550 Euro, die Prämie reduziert bei mir, vielen Dank, Kevin. Ja. Ich zahle dich nicht, sondern in dem Fall kriegst du dann vom Versicherer Geld, dass du jetzt mich hier, in dem Fall mit meinem privaten Eigenheim, rübergeholt hast.
Ja, also es ist ja ähnlich wie es bei dem anderen Partner mit Interhub läuft, wir sind der gesetzliche Vertreter von Versicherungsnehmern, wir werden von dir beauftragt, ich mache eine kostenlose Analyse, nehme alle Faktoren mit rein, Vorschaden, Alter, wo steht das Gebäude, wie groß, wie klein, etc. pp. Brauchen glücklicherweise nicht so viele Angaben aufgrund unserer Spezifikation. So, und dann schreibe ich aus. Und wenn ich dann den Auftrag wie von dir bekomme, decke ich das bei der Versicherung ein und bekomme von der Versicherung dann mein Salär bezahlt.
Die Versicherer wollen ja aber gar keine Gebäudeversicherung, hast du gesagt. Wieso kriegst du sie?
Aufgrund, wir sind seit 25 Jahren auf dem Markt mit drin und wir haben so ein hohes Professionalisierungsstandard geschaffen mit digitalen Abläufen, ich würde behaupten, unsere Schadenabteilung mit, ich glaube, 25 Leuten ist professioneller wie jede Schadenabteilung bei der Versicherungsgesellschaft. Also ich glaube, da haben wir so viel Know-how einfach aufgebaut, dass die Versicherer sagen, okay, wir suchen uns die Partner aus, mit denen wir die Sachen einfach vermitteln. Also man muss auch ganz klar sagen, das sind so meine Argumente, das sind jetzt auch keine Internas, die Gesellschaften brauchen die liquiden Mittel Anfang des Jahres auch über eine Gebäudeversicherung. Und sie brauchen auch für die Marke, also ich glaube, das große A bei dir um die Ecke wird sich nicht erlauben können, sich aus der Gebäudeversicherung rauszuziehen. Weil das eine Versicherungssparte ist, die für jeden Menschen in Deutschland eine gewisse Relevanz hat, ob als Eigentümer oder als auch als Mieter. So, und das sind die zwei Faktoren, wo dann der Versicherer aber auch ganz klar sagt, wir wollen es nicht mit jedem machen. Und ich glaube auch, bin sehr überzeugt von meiner Tätigkeit, aber wenn ich mich heute nochmal, selbst mit dem Wissen, was ich habe, gründen würde, ich würde gar nicht mehr die Zugänge bekommen, weil der Markt einfach, es ist eigentlich schon fast geschlossen.
Ja, genau, das ist super spannend. Mich interessiert auch immer das Business quasi dann, ne? Und jetzt in dem Fall von dir. Ich verstehe damit, also erstmal, wenn ein Schaden auftritt, ihr habt selber 25 Leute, die ja, dann erzählen, also da ist jetzt hier Leitungswasserschaden, ruft an, ja. Dann landet jemand, der über dich die Gebäudeversicherung abgeschlossen hat, bei einem von den 25 Leuten von dir.
Ja.
Was machen die dann?
So, die nehmen alle alle relevanten Daten auf, und ich weiß, das ist auch ein ganz, ganz großer Grund, warum jeder zu einem Makler gehen sollte und nicht zu einem Vertreter, ohne den Kollegen zu nahe treten oder vor allem nicht zu einem Vergleicher, weil wir nehmen die Sachen auf. Und Marco, ohne auch dir zu nahe treten zu wollen, du bist ein Laie im Bereich Versicherung. Du meldest einen Wasserschaden, so, und dann wird es gemeldet, und dann, ja, wenn du es jetzt in die Versicherung melden willst, machst du nur vielleicht ein, zwei Allmählichkeit, seit 5 Jahren tropft der Wasserhahn und jetzt ist meine Wand nass. Dann kriegst du nach 2 Tagen Schreiben von der Versicherung, sagt so, ja, zahlen wir nicht. So, wir prüfen deine Schadensmeldung. Also die Hauptaufgabe unseres Teams und wir haben auch ein digitales Schadenportal, ist zu prüfen, ob dieser Schadensfall überhaupt plausibel ist. Also man Plausibilitätscheck mit rein, um zu gucken. Und dann fragen wir auch gewisse Themen bei dir danach. Marco, wir brauchen noch eine IBAN von dir. Ist der Boden bestellt? Ist ein Mieter drin? Stromkosten? Und das macht es auch für uns wieder beim Versicherer total interessant, mit uns zusammenzuarbeiten, weil die wissen, wenn eine Schadensmeldung kommt aus unserem Maklerhaus, die ist so professionell und strukturiert aufgebaut, dass die Versicherung damit auch schnell regulieren kann.
Du wirst bezahlt beim Abschluss. Einmal Prämie.
Genau.
Ja.
Okay. Also beim Abschluss und dann die Verträge. Wir machen immer auch ganz wichtig, wir machen nur Jahresverträge.
Ja.
Auch da, die Schließungsverträge macht 3 oder 5 Jahre, um dann vielleicht noch einen gewissen Nachlass reinzubekommen. Ich würde mir selber die Flexibilität als Makler nehmen. Also ich will doch immer auf dem Driver Seat sitzen. Ich will doch nach einem Jahr prüfen können, ob es vielleicht was Besseres gibt. Und nicht mich an irgendeinen Vertrag halten müssen, den ich abgeschlossen habe, der vielleicht 3 oder 5 Jahre Gültigkeit hat. Und ja, und dann kriegen wir für jede Fälligkeit, kriegen wir dann unser Salär bezahlt.
Wahnsinn, und da bezahlst du allein 25 Leute, die quasi Schadenregulierung annehmen. Beim Versicherer sitzen ja auch Leute dann, die das annehmen. Genau, ne? Aber ja, das lohnt sich quasi in Summe, weil du den direkten Zugang hast und am Ende die bessere Leistung anbieten kannst.
Genau. Und natürlich, man muss auch ganz klar sagen, unser USP mittlerweile ist einfach das lange Know-how, die Beständigkeit auf dem Markt, die Konzepte, die wir ausgehandelt haben. Und es war ja auch für mich dann auch schön, auch die Konzepte, die wir über viele Jahre hinweg hochgetuned und gezüchtet haben, auch auf die Community weitergeben zu können, wo wirklich jeder auch profitieren kann. Und das sind Konzepte, die wirklich bei den großen Wohnbaugesellschaften, bei den großen Hausverwaltungen einfach schon über Jahre hinweg so konstant waren, dass wir wirklich auch, wir wollen nicht alles versichern, wir können auch nicht alles versichern. Also ich hatte vorhin mit dem Allmählichkeitsschaden gehabt, auch so zwei Begrifflichkeiten, die ich auch immer ganz gern droppe. Der Wurzeleinwuchs ist nicht versicherbar und der sogenannte
Mucken,
der Wurzeleinwuchs. Also du hast ein schönes Grundstück, da auf die Abflussleitung rum, du hast einen tollen Baum oder tolle Bäume und dann kommen wir mit der Allmählichkeit mit rein, die Wurzel wächst. Und irgendwann stößt du vielleicht auch auf ein Abwasserleitungsrohr und irgendwann geht die Wurzel halt da rein. Nicht versicherbar. Und auch dieser Muffe-Versatz, also die Rohre haben ja eine Verbindung. Wir fahren 15 Jahre über unsere Einfahrt drüber mit dem Auto und irgendwann verrutscht die Thematik. Also das sind so 2, 3 Wörter, wo der Versicherer sofort sagt, zahlen wir nicht. Und dann denken wir wieder an dieses Thema, wie du es auch gelernt hast von Daniel, plötzlich.
Also ja,
ist kein plötzlicher Fall. Das ist also nehme ich jetzt aus unserem Gespräch mit, beim nächsten Expertentermin werde ich sagen, der Marco hat den Einwurf gebracht, denkt an alles, was plötzlich passieren kann, ist über Gebäude sind abgedeckt.
Ja, genau. Und ich werde mich hüten, über jahrelange Allmählichkeit zu sprechen. Genau. Okay, jetzt 140 Gespräche hast du schon geführt. Wenn ihr ein solches Gespräch haben wollt mit Kevin, nochmal emocation.de/Versicherung, könnt ihr euch einen Termin bei ihm buchen. Und als Immobilieninvestor in Summe gucken, was ihr optimieren könnt. Egal, ob ihr eine Wohnung habt oder ein Mehrfamilienhaus oder ein Portfolio mit vielen Mehrfamilienhäusern, lohnt sich natürlich umso mehr. 140 haben schon stattgefunden und das, ich habe 5 häufigste Fehler entdeckt. Das ist, glaube ich, pures Gold, was jetzt kommt. Was sind die 5 häufigsten?
Erste Thema, was ich immer wieder sage, schaut euch eure Verträge an. Übernehmt nicht blind eine Gebäudeversicherung. Auch da gibt es einen ganz einfachen Hintergrund. Gefühlt 95% beim Einkauf, genau, 95% der Objekte oder der Versicherungsverträge haben einen Wert hinterlegt, den Wert 1914 oder bei manchen auch Wert 1918. Das ist eine Versicherungssumme. Die Versicherungssumme, die da hinterlegt ist, bekommt einen Anpassungsfaktor und dann haben wir unsere Versicherungssumme für das aktuelle Jahr. Im Best Case haben wir auch den Satz und drunter inklusive unter Versicherungsverzicht. Das heißt, der Versicherer hat nicht das Recht, im Schadensfall eine Kürzung vorzunehmen. Auch das kommt nicht in jeder Police drin vor. Also achtet auf den Unterversicherungsverzicht, dass der eingeschlossen ist. Und auch bei der Summe muss man ganz klar sagen, wir wissen selber nicht, wenn wir das Objekt gekauft haben, wann wurde denn diese Summe ermittelt? Und deswegen erstes Thema, den Versicherungsvertrag anschauen, die Berechnungsgrundlage überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen machen. Auch beim aktuellen Versicherer sagen, so ist der Wert denn noch aktuell, wann wurde der ermittelt, was brauchen Sie denn eventuell von mir, um einen aktuellen Wert zu erfassen. Und wie gesagt, dieser Unterversicherungsverzicht, das ist eins der größten Themen. Deswegen auch da vielleicht ein kurzer Einwurf, wir machen immer nach Anzahl der Wohneinheiten, weil wir als Investoren, wir wissen doch, wie viele Wohnungen da drin sind. 4, 5, 6, 7. Und nach so einem Konzept, nach der Berechnung der Wohneinheiten, haben wir immer, wenn die Wohneinheiten korrekt sind, einen Unterversicherungsverzicht und immer eine Neuwertabdeckung. Und natürlich wissen wir, wenn eine Aufstockung kommt, dann melden wir das auch. Aber in der Zeit, wenn die Wohneinheiten sich nicht ändern, Marco, können wir eine PV-Anlage draufziehen, wir können einen Kamin einbauen, wir können den teuersten Marmorboden einbauen, das automatisch mitversichert. Bei einem Modell nach Wertermittlung müssten eigentlich diese Sanierungsmaßnahmen auf den Wert draufgepackt werden, damit dieser Unterversicherungsverzicht auch weiterhin gewährt wird. Erstes Thema. Zweites Thema, Haftpflicht. Also ich habe einen großen Wunsch, ja. Das muss rüberkommen. Achtet auf die Haftpflichtversicherung. Sie erlischt. Ich bin sogar ein Freund von, der sagt, Leute, schließt schon einen ab bei Nutzen-Lastenübergang. Ja, da kommt jetzt der Kritiker und sagt, da haben wir aber vielleicht eine Doppelversicherung. Ja, aber ich glaube eher, Marco, du hast mehr Objekte gekauft als ich, den Nutzen-Lastenübergang, den haben wir im Kopf mit drin. Aber wenn wir 5, 6 Monate später ein Schreiben bekommen vom Notar, Eintrag im Grundbuch, ich würde ganz frech die Wette abschließen, 9 von 10 denken darüber nicht nach. Und dann sind wir absolut...
Wir reden im Jahr über?
60 Euro.
So, also, ja.
Und wenn wir jetzt mal auf 4 Monate runterrechnen, dann reden wir irgendwie von 20 Euro und wir sichern damit ein ganz, 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 ganz großes Risiko.
Also Gebäudeversicherung nicht blind übernehmen, Haftpflichtversicherung sofort abschließen.
Ja, ganz wichtig, in dem Versicherungsvertrag gucken, sind die relevanten Gebäudeinformationen hinterlegt? Ey, wir haben einen großen Case mit Denkmalobjekten, toller Business Case für uns Investoren. Das muss im Versicherungsschein explizit ausgewiesen sein. Und auch da wieder in den Gesprächen, 8 von 10 haben es nicht mit drin. Einfach auch den Nachweis geben, dass mit eingeschlossen ist. Auch so Garagen. Ja, der Case kann auch nicht oft passieren. Also dritter Hack, den ich immer wieder weitergebe, checkt die Gebäudeinformationen, dass die nahezu passen.
Ja, ja.
Okay. Vierter Hack, der mir immer spontan einfällt, sichert Elementarschäden mit ab. Eben auch schon erwähnt, mittlerweile NRW verlangt es bei den Banken. Und man muss vielleicht noch einen halben Schritt zurückgehen. Das Bedingungswerk im Bereich Elementarschadenversicherung sagt, du musst in den letzten 10 Jahren keinen Schaden gehabt haben. Also Vorschaden war über 10 Jahre. So. Und ich glaube, wir hatten unser erstes Elbhochwasser 2001 gehabt und dann nach 2003 das zweite Elbhochwasser. Und da gab es so ein paar Klugscheißer, die dann gesagt haben, so, ja, warum haben die sich nicht gegen Elementarschaden versichert? Und damals war es echt noch vom Preis her super moderat gewesen. Die konnten es nicht von den Bedingungswerken her. Auch jetzt die Objekte, die im Ahrtal davon betroffen sind, können von den Bedingungswerken her erstmal nicht neu versichern. Die Versicherer sind ein bisschen lockerer geworden, sagen wir, die Kollegen und wir Spezialmakler, wir bekommen dafür Versicherungsschutz. Aber das Bedingungswerk sagt erstmal partout nicht versicherbar. Und auch ein Thema, was ich immer wieder sage, das ist in den letzten Jahren sind die Preise so massiv gestiegen. Und wenn wir mal so, wir können ja den Klimawandel nicht ganz von der Hand weisen. Diese Schadensfälle werden einfach kommen und die Versicherer werden das bezahlen lassen. Also umso früher wir dies mit einschließen und es ist halt auch umlagefähig, sichern wir ein ganz, ganz großes Risiko ab.
Ja. Einen noch.
Und der fünfte, versichert nicht, sorry, jeden Scheiß, sondern guckt euch das Risiko an, was ihr braucht, wägt es ab. Ja, also ich hab meine Meinung klar geäußert zu Rechtsschutz und zu auch zu Mietnomaden-Themen. Es gibt Themen, die müssen abgesichert werden. Kommen wir vorhin vielleicht ganz so richtig eingehen. Wir haben auch Sondervermietungsmodelle. Auch da schaut euch diese Themen an und holt euch da relevanten Versicherungsschutz.
Genau, das ist nochmal ein Spezialthema. Das, glaube ich, machen wir an anderer Stelle auch nochmal ausführlich, Sondervermietungsschutzthema. Aber ich zähle das nochmal auf. Also checkt eure Gebäudeversicherung. Ja? Ihr braucht eine Haftpflicht. Macht alle Gebäudeinfos rein, versichert euch gegen Elementarschäden und versichert nicht alles, wo ihr glaubt, oh, vielleicht, ne, gibt diese typischen Personas, die kennt jeder bei uns in der Community, die halt auch, ja, wie sie es überall in jeder Zusammensetzung von Menschen quasi gibt, die lieber sagen, oh, ich bin zu allem zu 100% abgesichert. Das funktioniert nicht, ne? Das geht nicht. Als Immobilieninvestor bist du Unternehmer und dann musst du auch gewisse Risiken bereit sein zu akzeptieren. Ja. Kevin, immocation.de/Versicherung, da kann man den direkten Weg zu dir gehen. Ich glaube, das war wirklich ein super spannender Guide, den jeder sich mitnehmen kann. Letzte Frage zum Markt als Immobilieninvestor. Wie geht's dir denn gerade am Immobilienmarkt? Wir haben ein bisschen gestiegene Zinsen, so leicht gestiegene Zinsen gesehen. Bist du verunsichert jetzt, weil wir vielleicht wieder Inflation sehen, die EZB reagieren muss? Beschäftigt dich sowas oder wie gehst du damit um?
Ich sehe das Thema dank euch relativ entspannt. Auf viele Themen haben wir keinen Einfluss mehr drauf. Was ich bei uns merke, ich bin hier sehr, also mein Ansatz ist der, hier zu investieren, wo ich vor Ort bin, wo ich die Immobilien kenne, wo ich den Markt kenne, wo ich mein Netzwerk kenne. Wir merken, dass die finalen Preise und noch, also der Preis nicht final angepasst wurde an die Zinspolitik, so wie es wahrscheinlich in vielen Regionen mit drin ist. Wir merken aber, dass die Immobilien wiederkommen.
Kevin, nur den Punkt noch, was du sagst, für dich, bei dir die Immobilien, die du anschaust, würdest du sagen, die sind eigentlich noch einen Tick zu teuer. Du findest, ja, da muss jetzt rein, dass du davon ausgehst, dass die Zinsen eher wieder vielleicht nach oben gehen.
Ja.
Okay, sorry, jetzt hatte ich dich unterbrochen, aber der war
mir... Nee, aber das, also, mach ja einmal so die einfache Rechnung auf, müssen wir ganz offen sein, wir haben aktuell eine Annuität von 6%, so, dann hast du einen Preis, machst die 6% und dann sagst du, okay, da ist ein großes Gap mit drin noch. Und in vielen Gesprächen merkt man, dass der Verkäufer noch nicht das verstanden hat. Und ob es nicht Community gelernt, so, liebe Verkäufer, nenn mir doch mal Argumente, warum ich jetzt jedes Jahr 20.000 Euro zahlen soll, nur damit ich Eigentümer deiner Immobilie werden darf oder werden kann. Und aber man merkt natürlich auch, ja, die 10-Jahres-Verträge laufen, 26, 27, 28, gehen sie jetzt einmal in die Endphase mit rein. Du merkst, es kommt ein leichter Druck auf den Markt mit drauf. Aber ich finde es spannend. Also mich macht das auch überhaupt nicht nervös oder sonstiges.
Ja, also es ist eine super Einkaufszeit, glaube ich, weil man eben das jetzt schon wieder in die Verhandlungen einbauen kann, was wir 2022 ja exzessiv quasi angefangen haben zu tun oder 2023. Was Ähnliches kann man gerade wieder ein bisschen machen. Insofern bleibt es spannend. Geht eure Versicherung optimieren. Es lohnt sich. immocation.de/Versicherung. Kevin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Marco, auch vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao.